möchte ich herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen, möchte die Gäste grüßen, möchte auch ebenfalls die Gemeinde grüßen. Danke dem Chor, danke dem Gruppenlied für die herrlichen Lieder. Normalerweise beginne ich jede Predigt etwas langweilig, indem ich euch aufrufe, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Es ist meistens immer der gleiche Satz, heute nicht, aus dem gegebenen Anlass, wegen Erntedankfest möchte ich in der heutigen Predigt mal in Markus kurz aussetzen und dann beim nächsten Mal weitermachen. Und als Ausrichtung für das, was ich heute gerne, über was ich predigen möchte, möchte ich euch ein, zwei Verse lesen, die jetzt nicht der Predigttext sind, aber die uns in die ganze Thematik hineinnehmen und vielleicht ein Stück weit so das Anliegen von mir ausdrücken. Ich möchte euch bitten, mit mir 2. Petrus aufzuschlagen, Kapitel 1, Verse 12 bis 13. 2. Petrus. 1. Petrus kennen wir gut. Von daher finden wir auch den 2. Petrusbrief sehr schnell. Kapitel 1, die Verse 12 bis 13. Petrus schreibt, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Bis dahin, das ist das Anliegen auch heute und für die heutige Predigt. Es ist schwer an einem Festtag, ob das Erntedank ist oder Ostern oder Karfreitag oder Weihnachten, etwas Neues zu bringen. Denn es gibt nichts Neues, auch inhaltlich ist es nichts Neues. Und manchmal muss man auch nichts Neues sagen. Und Petrus sagt, eigentlich wisst ihr alles. Ihr wisst, was Erntedank bedeutet. Ihr wisst, was wir feiern, warum wir es feiern. Und von daher kann man da nicht viel Neues sagen, wo man da sitzt und sagt, ach so, das ist Erntedank. Und man ist erstaunt darüber. Von daher, mein Anliegen ist, heute nichts Neues zu sagen, aber eure lautere Gesinnung, die Wahrheit, die schon eh in euch durch den Heiligen Geist gelehrt und ins Herz gelegt ist, euch daran zu erinnern und zu erwecken und die Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber noch größer zu machen, als sie ohnehin schon ist. Wir Menschen sind halt vergesslich und der eine mehr, der eine weniger. Manche können bis hohe Alter hinein sich gut Sachen merken, andere nicht so gut Sachen merken, auch egal, ob sie sogar noch nicht mal im hohen Alter sind. In meinem Zivildienst habe ich eine ältere Frau betreut und die staunte, die war über 90, lebte immer noch allein und hat zig Preise für Kreuzworträtsel gewonnen, weil sie so ein Hammergedächtnis hatte, aber jedes Mal, wenn ich kam, musste ich mich neu vorstellen, weil sie nicht wusste, wer ich bin. Also das Kurzzeitgedächtnis hat nicht so gut funktioniert, das Langzeitgedächtnis war grandios, also es ist erstaunlich. Der Mensch ist vergesslich und er vergisst gerne und ich meine, dass Vergesslichkeit grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Habt ihr euch überlegt, wenn ihr alles merken würdet, was ihr seht, was ihr hört, also ich glaube, wir wären überfordert. Und ich glaube sogar, wenn wir uns alles merken würden, was auf uns zukommt und was wir erleben, wir würden, glaube ich, niemals zur Ruhe kommen können. Also ich glaube sogar, dass Gott etwas von der Vergesslichkeit in uns hineingelegt hat. Dass es nicht immer ein Fluch ist, sogar manchmal auch ein Segen ist, Sachen zu vergessen, oder? So, damit wir auch ein bisschen zur Ruhe kommen, dass wir nicht über alles nachsinnen und nachgrübeln und in alte, vielleicht schlechte Erfahrungen auch hineinrutschen oder auch in ihnen bleiben. Ich glaube, es wäre auch schlecht Umgang mit anderen Menschen, wenn wir alles ganz genau merken würden, jeden Satz, jedes Wort, jede Erfahrung. Wäre auch die Gemeinschaft vielleicht nicht immer so gut, wenn wir uns an alles erinnern würden. Von daher ist auch da die Vergesslichkeit nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Und wie gesagt, ich glaube, dass Gott sogar den Menschen in seine Schöpfung auch so gemacht hat, dass der Mensch bestimmte Dinge vergessen darf. Und vielleicht sogar vergessen soll. Und ich meine sogar, dass Gott selbst in gewisser Weise, ich möchte das vorsichtig sagen, in gewisser Weise Sachen vergisst. Wir wissen, er ist Gott und seine Vergesslichkeit ist eine andere, nicht wie unsere menschliche Vergessenheit. Das heißt nicht, dass Gott Sachen einfach nicht mehr weiß, denn Gott ist allwissend. Aber Gott entscheidet sich, an bestimmte Dinge nicht mehr zu denken. Aus seinem Willen heraus sagt er, ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. In gewisser Weise ist eine eine Vergesslichkeit, dass Gott in seiner Gnade an bestimmte Dinge, wenn er uns gegenüber, in Jesus Christus, denkt, nicht mehr denkt. Ist doch herrlich, oder? Und ich sage, aber Willi, damals warst du doch das. Und das hast du doch gesagt. Und jede Tat uns nochmal vorhält, in Jesus Christus tut er das nicht. Von daher ist Gott, das würde ich mir nicht trauen zu sagen, vergesslich. Aber Gott entscheidet sich an bestimmte Dinge nicht zu denken. Doch wir sind Menschen anders. Gottes Vergesslichkeit ist keine menschliche Vergesslichkeit. Wir vergessen sehr schnell, wo etwas liegt, oder? Wie oft, oh, wo ist mein Geldbeutel? Wo sind die Schlüssel? Und da muss man sich dran erinnern, wo habe ich zuerst mal das hingelegt oder zum letzten Mal und dann den Weg zurückgehen. Wir vergessen etwas, wo es ist, wo es liegt. Wir vergessen sehr schnell, was gesagt wurde. Wir vergessen, was gelehrt wurde. Wir vergessen, was versprochen wurde. Wir vergessen, was wir gesehen und gehört haben. Und wir vergessen sehr schnell, was geschehen ist. Und diese Vergesslichkeit ist nicht immer gut. Und das ist nicht eine Vergesslichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, sondern diese Vergesslichkeit resultiert aus der Schwachheit des Menschen, aus der Vergänglichkeit des Menschen und kommt vom Sündenfall her. Es gibt eine Vergesslichkeit, die aufgrund des gefallenen Menschen in uns ist. Und diese Vergesslichkeit ist nicht nur unseren grauen Zellen zu verdanken. Denn ja, unsere Sterblichkeit, Vergänglichkeit ist natürlich auch dem Sündenfall, die Folge des Sündenfalls. Sondern diese von dieser Vergesslichkeit, von der ich hier rede, ist eine Vergesslichkeit, eine geistliche Vergesslichkeit. Das heißt, dass wir in gewisser geistlicher Undankbarkeit leben. Und ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen, dass Undankbarkeit und mit Vergesslichkeit zusammenhängt. Wenn wir vergessen, was wir gesehen, was wir gehört, was uns verheißen, was uns versprochen, was uns gelehrt und gesagt worden ist, neigen wir dazu, sehr, sehr schnell undankbar zu werden und Gott anzuklagen, Gott nicht die Ehre zu geben. Der Mensch ist ein vergessliches Wesen und ein sündhaftes Wesen und darum ermahnt Gott diesen gefallenen Menschen in diesem Bereich nicht zu vergessen. Sich Mühe zu geben, nicht zu vergessen. Und ich meine, dass es einige gute Stellen gibt in der Schrift, die uns da hineinnehmen. Und ich werde heute mit euch über ein paar Bibelstellen nachdenken. Es wird heute keine eine Stelle geben, in der ich bleibe und sie Vers für Vers auslege, sondern ich werde euch einige Stellen vor Augen führen heute, um uns wirklich nach 2. Petrusbrief, uns daran zu erinnern, und uns in der Gesinnung zu erwecken und wieder die Dankbarkeit in uns zu wecken, Gott gegenüber. Von daher wollen wir beten und dann gehe ich mit euch ein, zwei Schritte durch die Schrift und wir wollen schauen, was der Herr uns da dazu zu sagen hat. Wir stehen nochmal gemeinsam auf und wollen dir nicht vergessen zu danken, weil wir wissen, woher alles kommt. Ich danke dir, Jesus Christus, für jede Gelegenheit, für jeden Sonntag, für jede Möglichkeit, dein Wort aufzuschlagen von dieser geistlichen Speise, geistlichen Nahrung, die du uns jeden Tag aufs Neue gibst, dass wir reichlich davon haben. Herr, wir wollen nicht murren, wir wollen nicht undankbar sein für das, was du gibst, denn es ist mehr als genug, es ist reichlich, es ist viel. Jesus Christus, bewahre in uns ein dankbares Herz und ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Predigt und dein Wort vor allem, Herr, dein Wort vor allem in uns diese Gesinnung wieder weckt und uns neu ausrichtet auf den, der der Geber aller guten Gaben ist. Ich danke dir dafür, dass wir die Gelegenheit haben. Danke für jede Seele, die heute hergekommen ist. Und ich bitte um deine Gnade und dein Wirken durch deinen Geist an unseren Herzen. Jesus, in deinem Namen will ich das bitten. Amen. Der Mensch, wie gesagt, vergisst sehr schnell und manchmal sehr gern und er vergisst, woher er kommt. Das heißt, er vergisst die Vergangenheit, welchen Weg er gegangen ist, was alles er erlebt hat, was alles passiert ist, was der Herr alles in der Vergangenheit ihm Gutes getan hat. Er vergisst auch gerne, wer er ist, was der Herr ihn gemacht hat, was er jetzt in seinem in dem Stand in Jesus Christus, in Gott selbst ist. Und er vergisst oft die Verheißung in die Zukunft, nämlich wohin die ganze Reise geht. Und diese Vergesslichkeit führt, wie gesagt, eine Undankbarkeit hervor und nicht ein Dank. Und darum ermahnt Gott sein Volk immer wieder, vergesst nicht, vergesst nicht, vergesst nicht, vergesst nicht. Es gibt ein Buch, das Gott durch Mose hat schreiben lassen, das uns in genau diese Thematik vor Augen führt. Und als ich mich damit beschäftigte, dachte ich, das passt. Wir sind gerade am Kreuzlichtseminar im fünften Buch Mose und genau das ist die Botschaft des ganzen fünften Buch Mose. Mose schreibt am Ende seines Lebens und am Ende seines Dienstes und das Volk, das neue Volk, die neue Generation steht kurz davor, in die Verheißung in Anspruch zu nehmen, über den Jordan zu gehen und das verheißene Land für sich zu gewinnen. Und Mose lehrt sie. Es gibt drei Predigten in gewisser Weise in dem fünften Buch Mose. Drei Predigten. Die erste Predigt, das sind die ersten vier Kapitel, in denen Mose das Volk Gottes erinnert und sagt, vergisst nicht, woher ihr kommt. Und er erzählt ihnen sozusagen die Geschichte nochmal nach. Und er erzählt sie nicht bloß einfach nach, sondern er wählt ganz bestimmte Ereignisse, die dazu dienen sollen, dass das Volk Gottes nicht vergisst, woher es kommt. Sie müssen sich wieder daran erinnern, was und auf welchem Weg hat Gott sie geführt, um nicht wieder die gleichen Fehler zu tun, wenn sie wieder da sind und über den Jordan gehen sollen und dass sie nicht wieder im Unglauben verfallen und in Undankbarkeit verfallen und im Zweifeln verfallen und die Verheißung Gottes verspielen und die Ruhe nicht erlangen. So, um in die Ruhe einzugehen, um die Segnung Gottes zu empfangen, ist es notwendig, dass wir einen gesunden Rückblick haben. Und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, zurückzuschauen. Und es gibt einen gesunden Rückblick und einen ungesunden Rückblick. Und man kann zurückschauen und sagen, oh, früher war alles besser. Und man klagt nur noch und man weint nur noch. Oder man guckt zurück und sagt, oh, das war alles Katastrophe. Nichts gut gelaufen, alles nur schlecht. Es gibt eine gute und eine ungute Art zurückzuschauen. Und eine gute Art zurückzuschauen ist, dass wir nicht vergessen, was Gott getan hat. Und ich denke, es ist notwendig. Und ich glaube, selbst wenn wir vergesslich sind, dann ist es auch gut, vielleicht mal Sachen aufzuschreiben. Darum liebe ich so Biografien und bin dankbar für jeden, der seine Erfahrung mit Gott in irgendeiner Weise mal aufschreibt und zur Verfügung stellt oder Zeugnis dafür gibt. Es fördert in uns ein dankbares Herz, wenn wir zurückschauen und sehen, was denn Gott alles Gutes getan hat. Und er hat eine Menge Gutes getan. Also die ersten vier Kapitel im fünften Buch Mose gehen dahin, diesen gesunden Rückblick. Und die nächsten Kapitel bis Kapitel 29, Mose zeigt ihnen einen gesunden Einblick. Und er zeigt ihnen nicht nur, woher sie kommen, er sagt ihnen, es ist gut und wichtig, dass wir nicht vergessen, wer wir jetzt sind, wo wir stehen, vor wem wir stehen, was wir von ihm empfangen haben. Das ist ein ganz, ganz großer Teil das Herzstück von diesem Buch, ist, wer wir und was wir in Gott haben. Und dann, nachdem er das gezeigt hat, geht er nach vorne und die letzten Kapitel, also Kapitel 29 bis Kapitel 34, die sprechen darüber und zeigen die Zukunft. Und Mose sagt, vergesst nicht, woher es hingeht. Vergesst nicht die Verheißungen, vergesst nicht die Versprechungen, vergesst nicht das Gute, das Gott euch versprochen hat. Vergesst bitte nicht, dass er es tun kann. Aber liebe Geschwister, damit wir das nicht vergessen, müssen wir auch nicht vergessen, was er versprochen hat. So, wir brauchen eine ganzheitliche Schau, um ein dankbares Herz zu haben und nicht undankbar zu werden, müssen wir in geistlichen Bereichen oder dürfen wir in geistlichen Bereichen nicht vergesslich werden. Und darum ist es notwendig. Und Petrus sagt es, es ist gut. Er sagt, ich weiß, ihr wisst es, aber es ist gut, immer und immer wieder daran zu erinnern. Ich muss mich auch manchmal dazu zwingen, mit gutem Gewissen Dinge zu sagen, die ich schon gesagt habe. Wisst ihr warum? Weil ich manchmal die Angst hätte, ich würde euch langweilen. Weil ihr sagen würdet, ja, das wissen wir doch schon. Hast du doch schon mal gesagt. Und in dem Moment, wo ich sage, dann kommt vielleicht auch schon in der Erinnerung. Und ich würde gerne natürlich immer frische Speise und immer was Neues geben, dass ihr auch den Eindruck habt, ja, es lohnt sich, sonntagmorgens in den Gottesdienst zu gehen. Aber es tut Not und es ist auch gut, immer wieder an Dinge sich dran zu erinnern. Und ich glaube fest daran, dass der Geist Gottes es auch vermag, auch diese Dinge, von denen man weiß sie, dass sie in unserem Herzen vielleicht wieder auch neu herrlich werden. Und ich möchte euch bitten, mit mir ganz kurz ins 5. Buch Mose zu gehen und Kapitel 4 aufzuschlagen. Ich gehe mit euch in kleine Reise. Gott ermahnt und ermahnt und er sagt, vergesst nicht, vergesst nicht, vergesst nicht. In Kapitel 4, Vers 1 beginnt er so und sagt, und nun, Israel, höre auf meine Ordnungen, auf meine Rechtsbestimmungen, die ich heute zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt in das Land und es in Besitz nimmt, das der Herr, dein Gott, euren Vätern euch gibt. Also Schema Israel, höre Israel, mach dein Ohr auf, höre zu. Und er sagt, das, was ich dir gebiete, das brauchst du, um in das verheißene Land hineinzukommen, um ein Erbe anzutreten, um den Segen, die Fülle, um solche Riesentrauben zu bekommen. Haben wir Trauben heute da? Ja, ich sehe diesen Vergleich natürlich nichts dazu. Die sind wahrscheinlich so groß wie die Wassermelone da. Um Milch und Honig, um in das Land hineinzuziehen, das einen fruchtbaren Boden hat, das Segen in Fülle hat. Und wir verstehen, dass das hier für uns ein Bild auf das ewige herrliche Erbe ist. Und Gott verheißt und sagt, also höre zu, was ich dir sage. Und schaut mal in Vers 9, was er dann, ich werde nicht alles lesen, aber ansatzweise euch die wichtigsten Stellen vorlesen. In Vers 9 sagt er dann, was notwendig ist, nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst. Hüte dich, pass auf, also da sei wachsam, sei aufmerksam. Das, was Gott ihnen jetzt ans Herz legt und dass er weiß, was sie dazu bringen wird, nicht hineinzukommen oder wieder daraus vertrieben zu werden. Er weiß, ihr werdet vergessen. Ihr werdet schnell vergessen. Schnell vergessen, wer euch herausgeführt hat. Schnell vergessen, wer euch bewahrt. Und schnell vergessen, wer euch da hineingeführt hat. Ihr werdet schnell vergessen, wem ihr es eigentlich zu verdanken habt. Und darum sagt er und warnt er, nur hüte dich und deine Seele. Muss man zwei Dinge hüten? Dich nimmt uns als Person mit hinein, das heißt, es ist deine und meine Verantwortung, aufmerksam zu sein. Deine Seele, von dem hebräischen Nefesh, ist deine Bedürftigkeit. Hüte dich und in all deine Bedürftigkeit, in all deine Versorgung, in all deine Notwendigkeit, hüte dich zu vergessen, ich glaube, ich sage das Wort hüte dich falsch, oder? Nicht hüte, sondern aufpassen, ja, so in diesem Sinne. Pass auf, dass du nicht vergisst, von wem du abhängig bist. Pass auf, wer allein deine Bedürfnisse zu stillen vermag. Pass auf, dass du nicht vergisst, wer es dir gibt und wer es dir nimmt. Und das ist die Ermahnung, die ziemlich am Anfang steht in diesem Zusammenhang. Das heißt, der Rückblick, der gesunde Rückblick geschieht so, dass der Herr sagt, vergiss nicht. Pass auf, eine Sache ist notwendig, du sollst nicht vergessen. Und nicht nur du, sondern auch deine nächste Generation. Und darum kommt auch der Auftrag, ich lese nochmal weiter, also nur hüte dich, und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden, alle Tage deines Lebens. Die dürfen nicht aus deinem Herzen. Mit der Seele beschreibt oder nimmt uns das Wort Gottes in all unsere Bedürftigkeit hinein. Das heißt, der bedürftige Mensch soll nicht vergessen, wer die Bedürfnisse Gottes, des Menschen stillt, Gott. Und dann sagt er, aber bewahr es in deinem Herzen. Und wie macht man das? Und das Herz als Sitz von Denken, vom Wollen, von der Entscheidung treffen. Er sagt, sei besonnen, vergiss nicht, denk über diese Dinge nach. Bewahre in deinem Verstand, in deinem Denken, das soll permanent präsent sein bei dir. Sei nicht leichtsinnig. Pass auf, dass in deinem Herz nicht etwas passiert, dass du mich vergisst. Also das ist der Auftrag, den Mose so an die nächste Generation gibt und sagt, wichtig, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und dann kommt der Zusammenhang, wo er immer wieder die ermahnt und sagt, nicht nur du sollst das nicht vergessen, auch deine Kinder sollst nicht vergessen, lehrt sie. Bitte, werdet nicht müde, ihnen zu erzählen, wer ich bin. Erzählt bitte ihnen, woher wir kommen. Ermahnt sie und sagt ihnen, wem wir alles zu verdanken haben. Warum haben wir das alles? Wer gibt es uns alles? Warum ist es wichtig? Ich zeige es euch gleich. In Kapitel 6 kommt ebenfalls die Ermahnung und die wird etwas präziser. Kapitel 6, Vers 12, ab 4 beginnt wieder dieses Schema Israel. höre Israel, das ist Vers 4, immer wieder, höre Israel. Dann kommt, du sollst Gott lieben vom ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Einschärfen, nicht vergessen. Und in Vers 12 kommt wieder die gleiche Formulierung, es wird präziser. Und Mose sagt, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Vergiss nicht, wer dich gerettet hat. Vergiss nicht, wer dich aus der Sklaverei herausgeführt hat. Vergiss nicht, wer dein Gott ist. Vergiss mich nicht. Warum ist das so wichtig? Warum sagt Gott grundsätzlich, bewahr deine Seele, bewahr dein Herz und vergiss nicht, wer ich bin. Vergiss mich nicht. In Kapitel 8 ist die nächste Ermahnung und hier wird, und da macht Gott deutlich, warum. Und er weiß, was passieren kann und was passieren wird. Und das, diesen Abschnitt möchte ich euch vielleicht doch am Stück lesen. In 5. Mose 8. Gott sagt durch Mose, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken. Denk daran, überleg mal, erinnere dich daran, was bist du für einen Weg gegangen bis heute? Warum? Denn der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen. Diese 40 Jahre, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatenbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir nicht fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Also, erinnere dich daran. Warum habe ich dich den ganzen Weg geführt? Warum musstest du in die Wüste? Warum diese ganze Zeit? Ich habe dich gedemütigt. Ich habe dein Herz geprüft. Ich habe geschaut, ob du an mir hängst oder nicht. Ob du an mir bleibst oder nicht. Ich habe dich gedemütigt, um dir zu zeigen, du brauchst mich. Und wisst ihr warum? Weil ihr werdet in ein Land hineinkommen, da ist nicht Wüste. Da ist nicht Trockenheit. Und was wird dann sein? Dann werdet ihr vergessen, dass sie mich braucht. In der Wüste, da muss man schreien. Da muss man sagen, Herr, wo sind die Wachteln? Wo ist das Wasser? Wo ist Brot? Da seid ihr auf mich angewiesen, eindeutig. Aber dann werde ich euch in ein Land hineinführen. Und ihr werdet alles haben in Überfluss. In Überfluss. Ihr könnt euch nicht entscheiden, welchen Apfel ich heute Morgen essen werde. Nutella oder Nutoka? Weißbrot oder doch körnig heute? Heute habe ich keine Lust auf Brötchen. Heute will ich Brot. Was für ein Luxus. Oh, immer wieder Reis. Ein Tag Reis, ein Tag Nudeln, ein Tag Kartoffeln. Und dann wieder was Teigiges. Und ihr werdet alles haben. Und der Herr sagt, ihr werdet alles in Überfluss haben. Und wisst ihr, was die Folge sein wird? Schaut mal Vers 10. Und du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, dein Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Gott sagt, ich weiß es, ihr werdet in Überfluss leben, ich werde es euch geben. Ich werde euch da hineinführen, ich bringe euch in diesen Überfluss, das gibt Gott. Aber ich weiß auch, dass obwohl ich euch das alles Gute gegeben habe und alles Gute geben werde in dem Fall, ihr werdet es vergessen. Ihr werdet vergessen, von wem ihr das Ganze habt. Und wisst ihr, was für Gedanken und was in unserem Herzen kommen wird? Und dann sagt er, indem du seine Gebote, also Vers 12, dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und wohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und dein Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt. Also, wenn du lebst im Segen und merkst, es wird immer mehr, Häuser werden größer und mehr, die Rinder werden größer, immer mehr PS, das Geld mehrt sich, das Konto, Guthaben und Sparguthaben wächst, man hat gute Rücklagen gebildet, hat vernünftig angelegt, vernünftig investiert für die Rente, dass man gut über die Runden kommt. Und alles, was du hast, ob jetzt Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, alles mehrt sich. Kommt euch das bekannt vor? Wir leben in dieser Weise. Es mehrt sich. Und dann kriegt man Gehaltserhöhung, mehrt sich wieder. Was passiert dann? Vers 14. Dass nicht dein Herz sich erhebt und du in deinem und du den Herrn deinen Gott vergisst. Wir sprechen darüber in der Bibelstunde, über das Gebet, und wir wissen, was uns ins Gebet treibt, das ist oft Not, und was uns am Gebet verhindert, eigentlich traurig, aber es ist der Wohlstand, dass wenn es uns gut geht, vergessen wir Gott. Aber wisst ihr, das Traurige ist nicht nur, dass wir Gott in dem Gutsein vergessen, sondern dass wir vergessen, von wem wir das Gut haben. Wir vergessen, wenn es uns gut geht, von wem wir es haben. Und es dauert nicht lange und es schleicht sich etwas in unser Herz. Wahrscheinlich würden wir das uns gar nicht so laut sagen trauen, aber ich glaube, dass es tief in unserem Herzen drin ist. Und zwar folgendes, ich lese ab Vers 14 weiter, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der die Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, und dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue. Das hat Gott aus einem Grund getan. Er hat dich so den Weg führen lassen, damit am Ende dir all das Gute gibt. Durch Leiden zum Segen geführt. Und Vers 17. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir das Vermögen verschafft. Und da kommen wir zum Problem. Wenn du anschaust, was du hast, und auf die Idee kommst, dass du schlau bist. Auf die Idee kommst, dass du fähig bist. Auf die Idee kommst, dass du gar nicht so schlecht, vielleicht sogar begabt, intelligent, ob handwerklich oder geistig, dass du auf die Idee kommst, guck mal, das habe ich hingekriegt. Wow, bin schon stolz auf mich. Schon stolz auf mich. Eine Note 1 nach Hause gebracht bei den Kindern. Stolz auf mich. Was hingekriegt, stolz auf mich. Am Ende des Lebens aufs Konto geschaut, auf Hab und Gut, auf alles, bin stolz auf mich. Die Gefahr ist bei all dem, dass wir vergessen, von wem wir es haben. Und wir werden stolz in unserem Herzen. Und dieses Stolz werden, wenn wir zu der Überzeugung kommen oder zu dieser Lüge in unserem Herzen, dass wir uns das erarbeitet haben, vielleicht sogar hart erarbeitet haben, hat uns viel Schweiß gekostet, viel Engagement und viel Verzicht vielleicht, aber das habe ich mir hart erarbeitet, das habe ich mir verdient, den Ruhestand oder das Auto oder das Haus oder das Essen habe ich mir verdient. oder sonst irgendwas. Ein Urlaub habe ich mir verdient. Dann ist in unserem Herzen Platz für die Sünde des Hochmuts, weil wir vergessen, dass wir eigentlich nichts verdienen können. Dass es keine Grundlage für ist, dass irgendwas verdient zu haben. Sondern all das absolute Gnade, absolutes Werk Gottes ist. Vers 18. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Also es beginnt beim Denken. Dass er es ist, der die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und es wird geschehen, wenn du je dem Herrn, dein Gott, vergisst und anderen Götzen nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich dir heute gegen euch, dass ich ganz gewiss umkommen werdet. Wie die Nationen, die der Herr vor euch umkommen lässt, so werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. Wenn ihr vergesst, sagt Gott, wem ihr es zu verdanken habt, dass ihr es habt. Denn wenn ihr es vergessen und glauben, das haben wir uns erarbeitet, vergessen, von wem wir es haben, wer der Gott ist, werden wir uns an diesen Dingen hängen. An diese Dinge, die wir uns erarbeitet haben, ob an Haus oder ob an Besitz und auf die Schafe und auf die Rinder und aufs Geld und aufs Silber. Und dann beginnt das, unser Gott zu werden. Denn da wird unser Herz sein. Denn da, wo unser Herz ist, das ist unser Gott. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und der Herr sagt, dann gibt es Konsequenzen. Du wirst nicht bleiben. Du wirst nicht bleiben. Die Ermahnung also, die wir hier im 5. Buch Mose haben, in einen guten Rückblick. Und dieser beginnt beim Denken. Vergiss nicht. Es gibt eine geistliche Vergesslichkeit. Und die Ermahnung ist, wir sollen wachsam sein. Wir sollen nicht vergessen und immer daran denken, woher wir es haben. Und ein demütiges Herz. Und ich erinnere euch nur, ich bin mir sicher, ihr wisst es. Ein demütiges Herz kommt nicht auf den Gedanken zu meinen, dass er etwas ist und etwas hat. Sondern wir verstehen, dass allein alles aus Gnade uns widerfährt, die in Jesus Christus uns zuteil werden lässt. Wir sind angewiesen auf den Herrn. Es gibt zwei Illustrationen, auch das ist keine neue, aber eine meiner Lieblingsillustrationen, die uns das so gut vor Augen malt. Habe schon an anderen Stellen das ihm schon ein paar Mal, wahrscheinlich ein paar Mal schon erwähnt, deswegen auch an dieser Stelle nun ganz kurz, wenn ihr mit mir ins Buch Daniel geht. Das ist mittlerweile uns gut bekannt, um was es in dem Buch Daniel geht. Es gibt zwei Kapitel, die das wirklich wunderbar uns vor Augen malen. Was bedeutet es zu vergessen? Was bedeutet undankbar zu sein? Und welche Folgen es hat? Und wir haben ein positives Beispiel und wir haben ein negatives Beispiel. Und das positive Beispiel ist in Kapitel 4. Und dieses Beispiel ist das Beispiel von dem König Nebukadnezar. Und das negative Beispiel ist Kapitel 5. Und das ist das Beispiel von seinem Sohn Belsazar. Beide sind Könige, beide regieren über ein Königreich. Und Daniel, als der Prophet am Haus Nebukadnezars in Babylon, also einer von den Weisen und den Beratern des Königs, ist ganz in der Nähe von diesem König und hat eins ums andere Mal seine Träume gedeutet und das gesagt, was kommen wird. Und Nebukadnezar schläft. Und hat einen Traum. Und bevor er träumt, schaut mal, was über ihn steht. Kapitel 4, Vers 1. Ein Satz müsste reichen, um uns da in die Thematik hineinzunehmen. Es steht, Kapitel 4, Vers 1. Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Seht ihr das? Er war sorglos. Er hatte alles. Es ging ihm gut. Wunderbar. Hatte reichlich seine Macht gestärkt. Hatte alles, was er braucht. Er war sorglos. Er musste sich nur um nichts mühen und nichts kämpfen. Er hatte alles. Er lebte im Segen. Und er war sogar glücklich. Ist doch schön, gell? Es gibt schlechtere Gemütszustände. Er war glücklich. Aber wisst ihr was? Sorglosigkeit und Glücklichkeit, zu was es führt? Man vergisst, woher, warum und wie man zu diesem Segen kommt. Man vergisst, dem Herrn zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und das passiert und Gott lehrt uns durch Nebukadnezar, durch den Daniel diese Wahrheit. Nebukadnezar hat einen Traum, es erschüttert ihn, er sieht ein Tier, das dann Gras fressen muss. Er verrät diesen Traum niemand. Er holt die Weisen und niemand kann ihm den Traum deuten, beziehungsweise geschweige ihm sagen, was er geträumt hat. Ihm ist die Sache so ernst, da sagt er, erst wenn ihr mir sagt, welchen Traum ich habe, dann weiß ich, dass ihr auch fähig seid, ihn zu deuten. Niemand kann es. Dann kommt Daniel. Und Daniel sagt ihm nicht nur den Traum, er sagt ihm auch die Deutung. Und was er ihm zu sagen hat, ist sehr erschreckend. Er sagt, Gott wird mit dir etwas tun, damit du erkennst, damit du etwas Wichtiges erkennst. In Vers 14 heißt es, durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen und ein Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wie man will, und den Niedrigen der Menschen darüber einsetzt. Also Gott ist der Herr, nicht Nebukadnezar. Und diese Lektion muss Nebukadnezar lernen. Und Daniel offenbart ihm und sagt, Nebukadnezar, du wirst dich erheben, du wirst hochmütig werden und dann wird Gott dich demütigen. Und du wirst 7 Jahre lang wie ein Tier leben, du wirst Gras fressen, du wirst nicht sehr glücklich sein. Er wird dich sehr, sehr, sehr demütigen, er wird dich einem Tier gleich machen, dich behandeln wie ein Tier. Das wird dich sehr knechten. Aber nach 7 Jahren wird etwas passieren. Nach 7 Jahren wirst du wieder zu dir zurückkommen, du wirst begreifen, nach dieser vollen Zahl, über die Gott dich bestimmt hat, nachdem er dich so erniedrigt hat und über diese Zeit, die er festgesetzt hat, wirst du zu der Erkenntnis kommen, dass nicht du der Held bist und dass nicht deine Kraft das alles getan hat und nicht all deine Macht und dass dein Glück nicht du und dein Leben und dein Reich ist, sondern Gott, er wird dich das lehren. Und obwohl Gott einen Menschen warnt und obwohl Gott sogar Nebukadnezar warnt und durch so ein gewaltiges Zeichen, dass der Daniel den Traum weiß, ihn sogar deutet, muss er doch auf der Hut gewesen sein, oder? Von wegen, es verging ein Jahr, mehr braucht es nicht, um die Sache zu vergessen. Die Warnung zu vergessen. Und schaut mal, Kapitel 4, Vers 25. All das kam über den König Nebukadnezar nach Ablauf von 12 Monaten, also gerade mal ein Jahr nach dem Traum. Nämlich, als er auf den königlichen Palast in Babel auf und ab ging, warum macht er das? Weil ihm langweilig ist. Läuft ab und ab, auf und ab, begann der König und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zu Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Wow, guck mal, was ich geschafft habe. Er läuft rum, schaut sich das Ganze an und sagt, guck mal, was habe ich bis jetzt geschafft in meinem Leben? Und dachte, wow, guck mal, zu was ich fähig bin. Guck mal, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Das geschafft, die Ausbildung fertig, das Studium, guck mal, da mit Note so gut und guck mal, dann habe ich eine Familie, habe sogar Kinder gemacht und dann habe ich sogar hier Haus und hier das. Und man guckt zurück und denkt, wow, was für eine Kraft zu meiner Ehrlichkeit, damit die nächste Generation noch weiß, den Namen Zorn kennt. Nicht schlecht. Dass ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit. Wie kam Babel an die Macht? Warum konnte Nebukadnezar all das tun, was er tut? Die Schrift sagt uns, weil der Herr es ihm gegeben hat. Der Herr hat eingesetzt und bestimmt und sogar eine Zeit festgelegt. Und während er das sagt, kommt Gericht über ihn und er wird zum Tier. Und muss 7 Jahre lang gedemütigt werden und Gras fressen. Schrecklich, schrecklich. Vers 31, ich nehme euch mit hinein. Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. Das Zeugnis von Nebukadnezar. Er schreibt, das ist in Ich-Form. Meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Ich will euch das so übersetzen. Es geht jetzt weniger darum, dass Nebukadnezar wie ein Esel oder so darum lief. Oder dass er einfach dumm dann war. Ich glaube, wir müssen begreifen, er wurde wieder vernünftig. Vom Hochmut des Lebens, von der Hochmütigkeit und somit, sage ich mal, leben wie ein Tier, nicht Lüge. Er begreift auf einmal, er wird verständig. Der Verstand kehrt zurück, er kann die Dinge wieder klar sehen. Er kann sie wieder klar beurteilen. Er kann wieder nüchtern darüber nachdenken, besonnen darüber nachdenken. Und er pries den Höchsten, und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den ewigen Lebendigen, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Was für ein Zeugnis von einem heidnischen König, oder? Ich bin nicht der Einzige, es gibt noch ein paar andere Prediger, die glauben, den Nebukadnezar im Himmel treffen zu werden. Aber was für ein Zeugnis. Ich pries, ich verherrlichte, ich rühmte den Höchsten. Er begriff, wer alles das gibt. Er begriff, wem er alles zu verdanken hat. Und dann Vers 32. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Also, was für eine tiefe Erkenntnis. Das ist das Souveräne, das ist der absolut herrschende Gott. Er herrscht im Himmel, er herrscht auf der Erde. Vers 34. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Die erniedrigt, die stolz sind, die auf sich stolz sind, auf ihre Fähigkeit, auf ihre Leistung, auf ihre Weisheit. Was für eine Lektion, oder? Da ist einer, der stolz wird, Gott demütigt ihn. Er geht mit in den Weg der Demut und bringt ihn zu der Erkenntnis. In Kapitel 5, das mache ich kurz, ist sein Sohn. Er ist unmittelbar danach an der Herrschaft dran. Und was passiert? Es gibt ein Fest und er lässt seine Freunde holen, die Obersten, die Herrlichen und die Frauen und alle, und lässt sich feiern. Lässt sich und sein Besitz und sein Königtum feiern. Er holt die Schätze, eben auch die Schätze aus Jerusalem. Und sie tranken Wein und rühmten die Götter und aus Gold und Silber und Bronze. Und die beteten all diesen Besitz und das alles an. Sie erfreuten sich über das ganze Silber, über das ganze Gold. Sie beteten das an, was sie haben, an Hab und Gut. Und sie waren stolz darauf, dass sie das besitzen und dass sie sich das alles erbeutet haben, alles erkämpft haben. Und dann kommt ebenfalls Gericht. Und ebenfalls muss nochmal Daniel ran. Und Daniel gibt ihm die erschreckende und schockierende Nachricht. Und Daniel, was macht Daniel? Er erinnert ihn und sagt, hast du es vergessen, was vor kurzem mit deinem Papa passiert ist? Kannst du dich noch erinnern, als dein Papa hochmütig wurde? Als er gesagt hat, meine Hand, meine Stärke hat das getan? Was hat Gott mit ihm gemacht? Weiß nicht, wie dein Papa 7 Jahre während dir lebte. Als er sich überhoben hat, hat Gott ihn erniedrigt. Warum überhebst du dich jetzt? Es ist gar nicht lange her. Die nächste Generation, schon vergessen. Vergessen, was Gott in der Lage ist zu tun. Und Daniel erinnert ihn und dann an seine Vergesslichkeit und das zeigt die Konsequenz, wenn man vergisst, was Gott ist und was tun kann, woher das Ganze kommt, dann beginnt man wieder Götzendienst zu treiben. Und dann sagt er, ich lese ab Vers 20, als aber sein Herz erhob, das ist, sagt Daniel über den Nebukadnezar, als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er von dem Thron seines Königtums gestürzt. Vers 21, am Ende, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn, den Himmels, erhoben. Du wurdest hochmütig. Obwohl du das wusstest, dass du es nicht tun solltest, hast du das getan? Obwohl du es wusstest, hast du das getan. Das Gericht kommt, es dauert nicht lange, die Schrift wird übersetzt und die Schrift heißt, das war's mit dir. Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Das war's mit dir. In derselben Nacht stirbt Belsazar. Wird getötet, wird ermordet. Das Reich vergeht und Babylon wird übergeben an das nächste Reich. Es bleibt nicht bestehen. Gott hat einem anderen König dieses Reich dann gegeben. Nicht, weil sie stärker waren, nicht, weil sie besser waren, weil Gott gesagt hat, okay, du demütigst nicht, du bleibst nicht. Ein Trost auch für heute, oder? auch für unsere Zeit, ein Trost. Der Herr sitzt im Regiment, er setzt ein, er setzt ab, kein Mensch tut das. Je mehr die Menschen das versuchen, umso mehr werden sie scheitern und die gleichen Fehler tun, sich überheben. Ihr kennt diese Stelle, eine sehr, sehr wichtige Stelle, mit der Paulus das Evangelium beginnt. In Römer 1, Kapitel 1, Vers 18 folgende, sagt Paulus, dass Gottes Gericht deswegen über die Menschheit ergehen wird. Warum? Weil sie, obwohl sie Gott kannten, obwohl er ihnen seine Wahrheit offenbart hat, obwohl er gezeigt hat, dass er der Schöpfer ist und all das ihnen gezeigt hatte, haben sie es nicht für nötig gehalten, Gott zu verherrlichen und ihm Dank zu bringen. Darum hat er sie dahin gegeben in die Verstocktheit ihres Herzens. Götzendienst betrieben haben sie dann. Gott sagt, Paulus sagt, Gott richtet den Menschheit. Warum? Weil sie ihm weder Herrlichkeit noch Dank darbringen. Sie, obwohl sie wissen, das ist alles von Gott, statt zu sagen, danke Gott, klopfen sich auf die Schulter, haben wir gut gemacht. Habe ich gut gemacht. War auch fleißig, habe mich angestrengt. Als ob die Fähigkeiten, als ob die Begabung, als ob die Intelligenz, handwerkliches Geschick, gutes Aussehen, was auch immer, als ob das wir uns selbst gemacht haben. Als ob ich zur Welt kam und sage, oh, ich will intelligent sein. Was muss ich intelligent und was muss ich tun, um intelligent zu werden? Ich will gut aussehen. Was muss ich tun, um gut auszusehen? Das mache ich, probieren es. Was muss ich tun? Als ob wir aus eigener Kraft und Fähigkeit irgendeine, nicht nur geistliche, sondern natürliche Fähigkeit uns beigebracht haben. Ja, ich habe trainiert, mein Leben lang trainiert. Hochmut, absolutes Hochmut. Darum sagt Gott, und darum sagt Paulus immer im Römerbrief, hat Gott sie dahin gegeben, weil sie ihm keinen Dank dargebracht haben. Ich möchte zum Schluss kommen, mit 2, 3 Versen, sage ich bewusst, damit ihr nicht denkt, ich lüge. Mit 2, 3 Versen zum Schluss. Wie? Also, Gott warnt und sagt, vergesst nicht. Und vergesst was nicht? Vergesst nicht, dankbar zu sein. Vergesst nicht zu danken. Vergesst mich nicht. Vergesst die Wege nicht. Vergesst nicht, woher ihr alles habt. Vergesst nicht, wer euch das alles gibt. Damit ihr nicht hochmütig werdet. Die Frage ist, wie bewahren wir unser Herz vor Unvergesslichkeit? Und ich meine jetzt nicht von unseren grauen Zellen der natürlichen Vergesslichkeit. Wie bewahren wir unser Herz vor einer geistlichen Vergesslichkeit? Die Antwort ist ziemlich einfach, indem wir dankbar sind. Und ich will es noch mal konkreter sagen, indem wir im Gebet Gott danken. Ich möchte euch das vorlesen, geht mit mir in Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6. Dieser Predigt kommen einige Themen bei mir gerade zusammen, in denen ich unterwegs bin. Petrusbrief, wir haben das Thema des Gebets, im Seminar haben wir das Thema 5. Buch Mose. Darum ist es eine Mischung heute aus all denen. Wenn ihr im Philipperbrief geht, Philipper Kapitel 4, Vers 6, ich lese ab Vers 4 euch schon. Paulus schreibt, sitzen im Gefängnis nebenbei. Freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch im Herrn alle Zeit. Er sagt, freut euch im Herrn damit in guten wie in schlechten. Also nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten, aber nicht auch in schlechten, sondern auch in guten. Alle Zeit. So, hier geht es darum, wir brauchen eine Gesinnung, die die ganze Zeit umspannt. Und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Warum? Er wiederholt noch, wiederum sage ich euch, freut euch. Also die Freude am Herrn, das wird unsere Stärke. Das ist die Perspektive. Das hat was mit dem, wie wir das Herz bewahren. Jetzt schaut mal, was er sagt. Eure Milde oder Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid nun nicht besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist die Haltung, die uns und unsere Vergesslichkeit hilft uns, dass wir nicht vergesslich werden. In allem Gebet, in allen Dingen, in allen Belangen, ob gut oder nicht gut, wir sollen beten. Wir sollen besonnen und nüchtern beten. Und wir sollen beten und wenn wir beten, sollen wir Gott Danke sagen. Wir sollen nicht vergessen, von wem wir alles haben, das Gute und das Schlechte. Wir nehmen alles und geben Gott wieder alles zurück und sagen, danke dir dafür, denn du bist weise. Du führst uns, wenn es schlecht ist, wissen wir, um uns zu demütigen, um uns das, die Fülle zu geben. Wenn wir die Fülle haben, wissen wir, das haben wir von dir. In allen Dingen, im Gebet und Flehen, mit Danksagung. Und ich glaube, dass das mit Danksagung, dass das das Mittel ist oder der Weg ist, dass wir nicht vergesslich werden. Wir müssen darüber nachdenken, morgen sagen, für was kann ich Gott heute Danke sagen? Darum feiern wir das. Es steht nirgendwo in der Bibel, im Neuen Testament, feiert Erntedank. Ist kein Abendmahlsfest. Ist kein Weihnachten auch nicht, gell? Es steht nicht drin, feiert Erntedank. Ist in unserem Kirchenkalender drin? Machen wir gerne. Warum? Ja, machen wir halt. Einmal im Jahr kann man schön schmücken. Wir machen das, weil wir nicht vergessen wollen. Wir wollen selbst die guten Gaben nicht selbstverständlich aus des Herrn Hand nehmen. Das ist Dekoration. Wer von euch lebt von dem Ertrag des Feldes? Vor ein paar hundert Jahren war das natürlich die Arbeit. Man brachte hinein, was man vom Herrn empfangen hat. Und dann hat man das Erste ihm gegeben und gesagt, Herr, von dir haben wir es, wir danken dir dafür. Wir wissen, wer den Acker gesegnet hat. Wir wissen, wer die Frucht hat wachsen lassen. Wir wissen, wer den Regen gibt. Wir wissen, dass wir es von dir haben. Wir danken dir für das, was du uns gibst. Danken wir für den Mais, dass wir es gepflanzt haben. Ich denke immer, heute müssten wir einfach einen Tisch oder eine Wand und jeder musste seinen Lohnzettel mitbringen. Und dann anpinnen. Vielleicht schön dekorieren. Aber in unserer Gesellschaft zeigt man ja nicht, was man verdient. Von daher wäre ja peinlich zu zeigen, dass man gesegnet ist. Oder es wäre ja peinlich zu zeigen, wie wenig man kriegt. Das zeigt, was für ein Herz wir haben. Oh, aus wessen Hand nehmen wir alles? Wem geben wir es zurück? Geben wir überhaupt zurück von der Ernte, die wir haben? Oh, muss abgeben. Hab mir so hart erarbeitet, dann muss ich jetzt noch den Zehnten geben. Mano, hab gerade was geplant. Eine Investition. War doch so hart die Arbeit. Und dann einfach so weggeben. Von wem haben wir es? Wer gibt's? Wem geben wir es zurück? Und warum geben wir es zurück? Und in welcher Haltung überhaupt? Mit dankbarem Herzen? Um ihn zu loben und zu preisen, sagen, Herr, reich beschenkt hast du mich dieses Jahr, reich beschenkt. Mehr als genug. Da drücken, ich liebe die Deko, das sieht wirklich toll aus. Und wir verstehen das Bild dahinter. Aber wir müssen begreifen. Und da können wir jetzt schön Erntedank feiern. Gucken wir unsere Herzen an. Gucken wir mit unseren Herzen, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Hab und Gut umgehen. Was denken wir, wem es gehört? Was denken wir, von wem haben wir es? Haben wir Dankbarkeit? Oder gucken wir immer auf das Haus des Nachbarn oder des Bruders oder des Freundes und sagen, oh, wieso er, wie ich nicht? Der hat mehr als ich. Und übersehen wir mit Dankbarkeit das, was der Herr uns gegeben hat? Wenn wir nicht begreifen, von wem wir es haben und das, was wir haben, von ihm haben, dann werden wir undankbar über das, was wir haben. Und dann beginnen wir an zu murren und zu klagen und neidisch zu werden und hochmütig zu werden. Und wir verlästern Gott, den Geber aller guten Gaben. Dann ist das andere, was der Herr dem und das Feld und der Acker ist besser als meiner. Dankbarkeit in Gebet und Flehen, in Dankbarkeit, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, denn er hat dir so viel Gutes getan. Geht mir nur eine Stelle, Kolosser Kapitel 4, Vers 2, ist sogar noch präziser. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das ist eine interessante Formulierung. Wachsamkeit, nicht zu vergessen, in Gedanken klar zu sein, Gott nicht zu vergessen. Was ist der Weg? Haltet fest am Gebet. Und in welcher Haltung? Wacht darin mit Danksagung. Danken macht uns wachsam. Ein dankbares Herz macht uns unvergesslich. Wisst ihr warum? Weil wenn ich mein Anliegen ist, Gott zu danken, dann werde ich mich fragen, für was kann ich Gott danken? Und dann werde ich darüber nachdenken. Und dann muss ich zurückschauen und gucke mir die Wege Gottes an. Guck, was er mir Gutes getan hat und wie durch Leiden, durch die Wüsten mich bewahrt hat und an Punkte gebracht hat. Und dann sage ich, danke Herr. Und ich gebe Gott die Ehre und nicht meine Kraft, nicht meine Fähigkeit. So einfach eigentlich. Schlüssel für die Verherrlichung ist Gebet. Und zwar ein dankbares Gebet. Das bewahrt uns vor Hochmut, das bewahrt uns vor Undankbarkeit und somit bewahrt es uns auch wiederum vom Gericht. Weil der Herr wird demütigen. Er wird uns demütigen und uns Wege schicken, auf denen wir merken, upsala, es ist doch nicht meine... Man lebt und man tut und man macht und man denkt, man hat es geschafft. Und auf einmal macht man das Gleiche und nicht anders und nichts funktioniert, gell? Und dann denken wir, warum denn nicht? Hab genauso gelernt, hab genauso gearbeitet, hab genauso viel Zeit investiert und es funktioniert nicht. Warum? Gott sagt, ich zeig dir, dass ohne mich du nichts tun kannst. Du bist von mir abhängig. Vergiss nicht. Und darum, an diesem Tag, ich sage euch nichts Neues, bin mir sicher, ihr wisst es. Aber ich möchte uns erinnern und uns eine lautere Gesinnung wecken, dass wir nicht vergessen zu danken dem ewigen Herrn, denn er hat uns wirklich viel Gutes getan. Weißt du, was er dir Gutes getan hat? Kannst du es benennen? Ist es dir so viel wert oder ist dein Herz voller Dankbarkeit gefüllt, dass du ihn mit deinem Mund Gott ein Opfer des Dankes bringen kannst? Wir bringen heutzutage keine Dankesopfer in Form von Stieren, Böcken, Tauben, Salz und solche anderen Getreide. Das ist nicht unser Dank hier. Unser Dank ist heute ein geistliches Opfer. Und dieses geistliche Opfer, die Frucht der Lippen. Das heißt, in dem Moment, wo du dich überwindest, auch in so einer Gemeinschaft, wo du denkst, oh, kann ich das gut sagen? Und du sagst, es ist mir wert, Jesus hat mir so viel Gutes getan. Nicht nur materiell, vor allem geistlich, aber auch nicht nur geistlich, sondern auch materiell. Dann bring heute Gott ein Opfer des Dankes, indem du betest, indem du singst, und zwar vom Herzen und im Herzen, aus einem gläubigen Herzen. Und dieses Opfer wird Gott für ein Wohlgeruch und angenehm sein. Ich hoffe, dass wir, wenn wir jetzt die Zeit, die Anbetungszeit haben, des Gebetes und des Singens, dass unsere Herzen darauf ausgerichtet sind, Jesus Danke zu sagen. Amen.